Zum Fest Christi Himmelfahrt spreche ich heute mit Schwester Margareta Gruber. Sie ist Professorin für neutestamentliche Exegese und biblische Theologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Wallendar. Und sie gehört zu der Kongregation der Franziskanerinnen des Klosters Sießen. Frau Professorin Gruber, liebe Schwester Margareta, heute feiern Christinnen und Christen die Himmelfahrt Christi. Wie kann oder soll man sie sich eigentlich vorstellen, diese Himmelfahrt?
Ja, unsere Vorstellung ist von Bildern bevölkert, die wir gesehen haben. Also Christus schreitet in den Himmel, aus dem ihm Gott dann seine Hand schon mal entgegenstreckt. Oder er schwebt mit ausgestreckten Armen nach oben. Oder er entschwindet in die Wolken und nur seine Füße streckt er noch heraus. Und so weiter, ja. Und im Spätmittelalter hat man sogar eine Figur so ganz opernhaft in der Kirche hochgezogen und dann die Osterkerze dramatisch gelöscht. Das Neue Testament ist hier viel nüchterner. Dort heißt es einfach, er wurde vor ihren Augen emporgehoben. Das berichtet auch nur Lukas. Und selbst der hat zwei unterschiedliche Versionen. In seinem Evangelium findet die Himmelfahrt wohl am Morgen des Montags nach Ostern statt. Und nur in der Apostelgeschichte schreibt er von diesen 40 Tagen.
Demnach hat Lukas also die Himmelfahrt sozusagen erfunden?
Nein. Aber er hat für seine Botschaft ein eingängiges und ich finde auch ziemlich geniales Bild gefunden. Was wir uns als Auffahrt in den Himmel bildlich vorstellen, wird biblisch auch Erhöhung, Entrückung oder Verherrlichung genannt. Erhöhung meint, dass jemand bei Gott ist und von dort her vollmächtig für das Heil der Welt wirkt. Und genau das tut ja der auferstandene Christus. Für Paulus fällt die Erhöhung deshalb zum Beispiel mit der Auferstehung geradezu zusammen. Und auch im ältesten Credo wird die Erhöhung nicht extra genannt, sondern mit der Auferstehung einfach vorausgesetzt. Und dann kommt eben Lukas und macht daraus seine eindrückliche Szene, die Himmelfahrt. Und die ältesten christlichen Glaubensbekenntnisse übernehmen das dann, auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. So beten wir ja bis heute.
Was bedeuten denn die 40 Tage, von denen in der Apostelgeschichte die Rede ist? Befand sich Jesus 40 Tage lang in einer Art Zwischenzustand zwischen Auferstehung und Himmelfahrt?
Ja, das ist tatsächlich eine merkwürdige Vorstellung, ja. Von den 40 Tagen ist aber nur in der Apostelgeschichte die Rede. Und was ist 40? Ja, das ist die heilige Zahl der Vollendung. Und was ist vollendet? Das Projekt Menschwerdung. Wenn Christus in den Himmel zurückgekehrt ist, hat sich der Kreis geschlossen. Die Verbindung zwischen Himmel und Erde, die Standleitung zum Himmel sozusagen, steht. Und zwar störungsfrei für alle Zeit. Christus ist mit seiner ganzen Existenz bei Gott und gleichzeitig gegenwärtig bei den Seinen, also bei uns. Was er aber in den Himmel, also in den göttlichen Bereich mitnimmt, das sind seine Erfahrungen als Mensch. Konkret, unser aller Menschsein, das er ja in seiner Menschwerdung angenommen hat, ist damit in ihm bereits im Himmel, also in Gott angekommen. Die Kirche feiert das Fest übrigens frühestens seit dem 4. Jahrhundert. Am Anfang hat man Tod, Auferstehung und Erhöhung Christi als Einheit gefeiert, und zwar in einer einzigen Liturgie in der Osternacht.
Den Weg von Karfreitag bis zu Ostern müssen die Jüngerinnen und Jünger Jesu als ein kaum auszuhaltendes Drama erlebt haben. Gott ganz fern, dann wieder ganz nah. Den Jüngerinnen, die ans Grab geeilt waren, sagt ein Engel, er ist nicht hier. Dann begegnen sie doch selbst dem von Gott Auferweckten. Und die Himmelfahrt Jesu? Wieder auf und davon?
Ja, das frage ich mich auch ständig. Die Ostererzählungen gehören für mich wirklich zu den faszinierenden Texten des Neuen Testaments. Sie scheinen so klar, aber je genauer man hinschaut, desto geheimnisvoller werden sie eigentlich. Warum erkennen die Jünger und Jüngerinnen Jesus nicht? Warum kommt er, aber es wird nicht gesagt, dass er wieder geht? Was bedeutet es, dass es immer wieder um Brot geht? Warum darf Thomas in die Wunde reinfassen? Ja, und so weiter. Ich glaube immer mehr, dass diese Erzählungen weniger berichten möchten, was konkrete Personen damals mit Jesus erlebt haben, also Petrus, Magdalena und Co., sondern dass es um etwas ganz anderes ging. dieser Jesus, der Auferstandene, war ja weiterhin gegenwärtig unter den ersten Christen. Also sie lebten mit ihm, sie erfuhren ihn, sie beteten zu ihm, er heilte und so weiter. Aber diese Gegenwart war von einer geheimnisvollen Art. Der Auferstandene gibt sich und er entzieht sich. Er ist nicht mehr da und doch anwesend. Man darf ihn nicht festhalten, aber man muss ihm nachfolgen. Man erkennt ihn am Brotbrechen, an den Wunden und im Armen. Ich finde, das hat viel zu tun mit dem, was auch Menschen heute erfahren. Gott ist gegenwärtig in der Verborgenheit. Gott offenbart sich und er entzieht sich. Und beides ist oft kaum zu unterscheiden. Ostern, das finde ich immer wichtiger für mich, ist kein Happy End, sondern der Beginn einer neuen Weise, wie Gott unter den Menschen gegenwärtig sein will.
Das biblische Buch der Offenbarung des Johannes ist für Sie, Frau Professorin Gruber, ein Schwerpunkt Ihrer Forschung und Lehre. In diesem Buch ist von dem Versprechen eines neuen Himmels und einer neuen Erde die Rede. Was hat diese Verheißung mit Christi Himmelfahrt zu tun?
Also wenn ich es ganz knapp sagen möchte, so. Wenn die Himmelfahrt Christi bedeutet, dass unser ganzes armes Menschendasein mit seinem auferstandenen Leben bereits bei Gott angekommen ist, dann ist der Himmel, also das Leben mit oder in Gott, das Ziel von allem geschaffenem Leben. Deshalb neuer Himmel, neue Erde. Und das kommt dann, also neue Schöpfung. Und das kommt vom Himmel her auf die Erde runter. Das heißt für mich, es wird verwandelt. Also auch die alte Erde wird nicht einfach zerstört, sondern sie wird verwandelt.
Schwester Margareta, Sie haben 4 Jahre lang in Jerusalem ein ökumenisches Haus für Theologiestudierende geleitet. In dieser Stadt erinnert man an die Himmelfahrt Jesu, aber auch an die Himmelsreise des Propheten Mohammed. Worin unterscheiden sich denn die beiden Himmelfahrten? Aber auch umgekehrt, kann das nicht auch zum Gespräch miteinander inspirieren, wenn wir, Musliminnen und Christen, gemeinsam zum Himmel schauen?
Ja, ich glaube schon. Was der Prophet Mohammed erfahren hat, ist ja keine Himmelfahrt, sondern eine Himmelsreise. Mohammed befand sich dabei in Mekka und wurde von dort aus im Traum, so legt es die Sure nahe, wo das kommt, zur fernen Anbetungsstätte geführt. Arabisch ist dieses Al-Aqsa, ja, und die Moschee heißt ja heute noch so. Gemeint ist aber keine Moschee, sondern Jerusalem und der heilige Ort des Tempelberges. Die erste Gebetsrichtung der Muslime ging ja nicht nach Mekka, sondern nach Jerusalem. Und durch diese Traumerfahrung des Gründers schreibt sich die junge muslimische Gemeinde jetzt in die biblische Heilsgeschichte ein. Also wir gehören jetzt dazu, heißt das. Erinnert wird an Mose, aber auch an die anderen großen Propheten mit ihren Gotteserfahrungen auf heiligen Bergen und damit eben auch an Jesus mit seiner Gotteserfahrung der Verklärung auf dem Berg Tabor. Jetzt geht es hier aber um Jerusalem. Und Jerusalem ist auch für die Muslime Ort des privilegierten Gebetes. Das ist der springende Punkt, Ort des privilegierten Gebetes. Und wenn man das nicht als Streitapfel versteht, wie es heute eben konkret abläuft, sondern als ein gemeinsamer Auftrag von Gott für die Welt, Ort des privilegierten Gebetes, ja, dann sehe ich hier einen Anknüpfungspunkt tatsächlich für das Gespräch, vielleicht sogar mehr. Franziskus von Assisi, ja, mein Ordensgründer, der war so kühn, sich einen Aufruf zum gemeinsamen Gebet vorzustellen und das mitten in den Kreuzzügen damals. Und dieser gemeinsame Aufruf zum Gebet, der könnte aus Jerusalem kommen, aber natürlich auch aus jeder anderen Stadt.
Liebe Schwester Margareta, liebe Frau Professorin Gruber, ganz herzlichen Dank für dieses so inspirierende Gespräch zum Fest Christi Himmelfahrt.